Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Heute geht es bei mir um Doping, um erlaubtes Doping, legales Doping. Denn unser Stromsystem hat viele Ähnlichkeiten mit sportlichen Aktivitäten. Es braucht ab und zu auch mal eine kleine Spritze, damit es reibungslos funktioniert. So einen kleinen Vitamincocktail oder etwas Eigenblut vielleicht auch. Geschieht das nicht, macht unser Stromsystem schlapp unterwegs. Und dafür gibt es auch einen Begriff, der sehr, sehr merkwürdig klingt: Blindleistung. Das klingt so ein bisschen nach einem Fußballschiedsrichter, der nicht mal ein schweres Foul erkennt und der ausgebuht wird. Hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Heute zu Gast erneut Klaus Hodorek, meine Geheimwaffe für schwierige elektrotechnische Themen. Herzlich willkommen, Klaus.
Ja, hallo Volker. Danke, dass ich auch diesmal wieder dabei sein darf.
Jetzt kommt die Challenge dieses Podcasts heute. Hast du schon mal versucht, Blindleistung einem Laien in weniger als einer Minute zu erklären?
Hand aufs Herz, Volker, nein. Aber bislang hat mich Gott sei Dank niemand danach gefragt.
Anscheinend bist du nur mit Menschen umgeben, die sich mit Blindleistung auskennen. Du hast jetzt die Chance, es zu versuchen. Du hast eine Minute Zeit.
Okay, dann versuche ich mal die alte Nummer mit dem Bierschaum. Wobei, es ist eigentlich nicht der Schaum, es ist das CO2.
Wenn ich
das Bier im Fass habe und will das raushaben, dann mache ich es ganz einfach. Ich pumpe CO2 rein. Das kann ich auch bei Sahne etc. machen. Also diese Sahnesprenkler, die kennt ihr auch alle. Ich pumpe einfach CO2 rein. Das hat nämlich den Vorteil, das löst sich ganz schnell auf danach. Und das Schöne ist, ich hole im Prinzip auch aus den letzten Ritzen das letzte Bier raus und aus der letzten Ritze die letzte Sahne raus. Und bei der Sahne ist sogar noch der schöne Effekt, die ist dann sogar schon geschlagen.
Wow, okay, das ist natürlich eine wundervolle Vorstellung. Unser Stromsystem, eine riesige, gigantische Bierleitung. Und da pumpen wir CO2 rein, damit kein Schaum rauskommt, sondern das pure Bier. Also so wie in Bayern, da trinkt man ja das Bier eigentlich ohne Schaum.
Ja.
Es ist auch ein tolles Bild, weil wir liefern ja in Zukunft Strom. Wir transportieren Strom vom Norden in den Süden. Mal in dem Bild zu bleiben, wir pumpen Bier vom Norden in den Süden und wir liefern das dort ohne Schaum aus, so wie die Bayern das mögen.
Genau. Oder wir können sogar nach England transportieren, weil wenn man ein Pint sieht, da ist ja Schaum sträflich.
Richtig. Oder auch in Belgien? Oder haben die in Belgien Bier mit Schaum? Ich weiß es nicht.
Die haben so eine komischen Sorten, also Kirschbier und sowas. Also ist jetzt nicht unbedingt meine Welt, auch wenn es lecker schmeckt.
Ja, also das war schon mal ein super Versuch. Du hast auch tatsächlich weniger als eine Minute gebraucht. Dann schauen wir doch mal nach einem anderen Vergleich. Und ich habe versucht, in meinem Buch Blindleistung anhand der Tour de France zu erklären.
Der Begriff Blindleistung dürfte den meisten Menschen vollkommen unbekannt sein. Er taucht immer dann auf, wenn es um Frequenz- und Spannungshaltung im Stromnetz geht. Die Blindleistung ist so etwas wie die kleine Schwester oder der kleine Bruder der sogenannten Wirkleistung. Eigentlich unnütz und nervig, aber irgendwie braucht man sie dann doch hin und wieder für allerlei niedere Tätigkeiten. Wenn man Strom über weite Strecken transportiert, geht unterwegs viel Energie verloren, weil sich den Elektronen überall kleinste Hindernisse, ohmsche Widerstände in den Weg stellen. Das zeigt sich daran, dass Leitungen warm werden und der Strom als Wärmeenergie verpufft. Oder es gibt dieses typische Knistern unter Freileitungen, wenn es im Herbst neblig feucht wird. Das sind die sogenannten Corona-Entladungen mit K, die mit dem ähnlich klingenden Virus weder verwandt noch verschwägert sind. Über alle Spannungsebenen hinweg gehen in Deutschland rund 6% der elektrischen Energie beim Transport in den Leistungsnetzen verloren. Und um diese Verluste zu minimieren und dafür zu sorgen, dass möglichst viel Wirkleistung beim Verbraucher mit der richtigen Spannung und Frequenz ankommt, muss man das genau richtige Maß an Blindleistung hinzufügen. Wie kann man das bloß erklären? Vielleicht sportlich. Jedes Jahr radeln bei der Tour de France über 150 Hochleistungssportler rund 3500 Kilometer kreuz und quer durch Frankreich und benachbarte schöne Regionen. Sie wollen möglichst viele gelbe, grüne und gepunktete Hemden ergattern und am Ende in Paris oben auf dem Siegertreppchen stehen. Wer bummelt, wird vom sogenannten Besenwagen eingesammelt und scheidet aus. Das ist dann ein totaler Energieverlust. Damit die Fahrer diese Kraftanstrengung bewältigen können, umschwärmen sie unsichtbare Helferlein. Diese reichen aus fahrenden Autos Bananen, Getränke, Vitaminpillen, früher häufiger auch mal andere Substanzen, und ölen nach jeder Etappe die Ketten, justieren die Schaltungen, optimieren den Reifendruck. Den Fahrern wird also ständig Blindleistung hinzugeführt, damit sie Wirkleistung in die Pedale bringen, nicht aus dem Tritt geraten, Frequenzhaltung, sprintfähig bleiben, Spannungshaltung und genug Puste haben. Energieausgleich. Dabei kommt es auf die richtige Dosierung und die richtigen Präparate und Methoden an. Den Fahrer vor einer Etappe mit Schokoriegeln vollzustopfen, ist weniger sinnvoll, als ihm unterwegs zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge Kalorien zuzuführen. Beim Stromnetz funktioniert das mit der Blindleistung ähnlich. Auch hier muss man an den strategisch richtigen Stellen Energie für verschiedene Anwendungszwecke zuführen. Das ist die sogenannte Blindleistungskompensation. Kommt der Strom also im Umspannwerk schon mit etwas schlappen Beinen an, kann man ihn gewissermaßen mit elektrotechnischen Vitaminen wieder aufpäppeln. Dafür stehen sogenannte Blindleistungskompensationsanlagen bereit, auch als Static Wear Compensator, SVC, bezeichnet. Diese Anlagen bestehen aus Kurzzeitspeichern, Kondensatoren, Spulen und Transformatoren, mit deren Hilfe die schwächelnden Elektronen wieder fit gemacht werden. Und weil die Blindleistung so ein Sonderling ist, hat sie sogar eine eigene Einheit bekommen. WEAR. Die Abkürzung sagt viel über die Funktion von Blindleistung aus. Volt, Spannung, und Ampere, Stromstärke, werden reaktiv eingesetzt. In der Praxis kann manchmal zu viel Blindleistung im Netz sein und den Stromfluss behindern. Dann kommen Drosselspulen zum Einsatz. Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber müssen in den kommenden Jahren über 70 hochmoderne und kostspielige Anlagen installieren, die ganz gezielt den Stromfluss auf dynamische Weise beeinflussen können, indem sie Blindleistung zu- oder abschalten. Diese sind die sogenannten STATCOM-Anlagen. Sie sind eine Art High-End-Service-Stationen, an denen nicht nur Nahrung verabreicht und Ketten geölt, sondern gleich die Zahnkränze samt Hinterrad ausgetauscht werden. Erforderlich sind diese STATCOMs, weil Blindleistung bisher von den Kraftwerksgeneratoren in Atom- oder Kohlekraftwerken quasi als Nebenprodukt erzeugt und vorgehalten wurde. Diese Kraftwerke eigneten sich mit ihren mächtigen rotierenden Massen mit Trägheitsmomenten insbesondere gut für die Spannungs- und Frequenzhaltung. Diese Kraftwerke scheiden im Zuge der Transformation des Energiesystems allmählich aus dem System aus, und ihre Aufgabe übernehmen nun die STATCOMs in Kombination mit den erneuerbaren Anlagen selbst.
Klaus, das war das Beispiel mit der Tour de France und dem Fahrradfahren. Du selbst bist ja begeisterter Radrennfahrer. Kann man diesen Vergleich so bringen oder hinkt der an vielen Stellen?
Ja, es ist immer schwer, das zu machen, aber ich denke mal, um das mal bildlich zu machen, ist das ein sehr schöner Vergleich. Dabei geht es eigentlich nicht so sehr ums Doping, sondern es geht in erster Linie dazu, dass es eben nicht so einfach ist, irgendeine Energie von A nach B zu transportieren, sondern ich muss ja unterwegs auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und genau das passiert ja, ne, mit Materialwagen. Und dann ist mal was kaputt, das wird ausgetauscht und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Wehwehchen, weil man sich in der letzten Kurve auf den Hintern gesetzt hat. Das wird dann schnell verarztet unterwegs. Das passt meiner Meinung nach schon gut.
Ich habe es ja in der letzten Passage, kommt es vor, wir müssen in den nächsten Jahren enorme Anstrengungen unternehmen und diese Blindleistungskompensationsanlagen bauen. Das ist teure Anlagen, aufwendige Anlagen, sehr viele an vielen Umspannwerken. Warum müssen wir das im Zuge der Energiewende tun? Das haben ja früher die Kraftwerke so nebenbei gemacht. Warum? Was passiert in so einem Kraftwerk, in so einem Generator? Wieso stellt der nebenbei diese Blindleistung zur Verfügung?
Sagen wir mal so, nebenbei ist vielleicht nicht ganz richtig, ne? Also das kam alles aus einer Hand. Dazu müssen wir im Prinzip mal gucken, wie unser Stromsystem gewachsen ist. Das hat ja auch im Prinzip erstmal lokal angefangen. Und dann hat man im Prinzip angefangen, irgendwann größere Kraftwerke zu bauen mit größeren Generatoren. Da musste man höhere Spannungsebenen nehmen. Die höheren Spannungsebenen hat man ja aber in erster Linie aus zwei Gründen gemacht. Zum einen konnte man damit größere Anlagen anschließen. Und der Strom, der ja bekanntlich auch dazu führt, Stromwärmeverluste, sehr hohe Verluste zu generieren, der wird ja kleiner beim Leistungstransport, je größer die Spannung ist. Das heißt, wir sind von Hause aus erstmal immer schon daran interessiert, eine möglichst hohe Spannung zu haben. Nun machen aber die Verbraucher was ganz Schlimmes. Die beziehen nämlich den Strom, und wenn sie den Strom beziehen, dann sorgen sie auch für einen Spannungsfall. Das heißt, die sorgen auch dafür, dass die Spannung absinkt durch ihren Energieverbrauch. Also muss der Kraftwerksbetreiber, wenn er liefern will, muss dafür sorgen, dass bei ihm selbst die Spannung hochgeht. Warum muss er das machen? Er hat eine Synchronmaschine. Diese Synchronmaschine, die dreht sich nicht nur mit der Frequenz und ist nicht nur frequenzabhängig, sondern auch spannungsabhängig. Was viele nämlich nicht wissen, dass die Drehzahl in der Maschine, egal ob Synchron- oder Asynchronmaschine, auch von der Spannung abhängt.
Die Synchronmaschine, von der du sprichst, ist der Generator, der den Strom erzeugt im Kraftwerk. Genau. Die Turbine,
ja,
sozusagen.
Ja, die Turbine. So, das heißt, ich bin also als derjenige, der den Strom liefert, schon daran interessiert, die Spannung möglichst hoch und stabil zu halten, obwohl da hinten der lästige Verbraucher ist, der im Prinzip immer wieder versucht, die Spannung nach unten zu ziehen.
Jetzt haben wir in unserem alten Stromsystem große Generatoren in großen Kraftwerken. Da sind mächtige Turbinen stehen dahinter, die irgendwie durch einen Verbrennungsprozess angetrieben werden oder vielleicht auch in großen Wasserkraftwerken. Jetzt haben wir im Zuge der Energiewende viele, viele kleine Turbinen in Windkraftanlagen. Warum können die nicht sozusagen eins zu eins diese großen Turbinen in den Kraftwerken ersetzen? Viele kleine können einige große ersetzen. Das wäre jetzt mal so die einfache Rechnung. Warum geht das nicht so eins zu eins?
Also wenn die alle so schön synchron angeschlossen wären an das Netz wie die großen Generatoren, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem.
Das heißt, die sind alle so unterschiedlich, drehen sie sich mal, wann sie Lust haben.
Naja, nicht nur das. Also wir haben ja in der letzten Folge, du erinnerst dich, über den Konverter geredet.
Ja.
Und die meisten neuen Anlagen, die sind genau über solche Konverter angeschlossen. Das heißt, die PV-Anlagen, die Windanlagen, da ist überall ein Gleichrichter dazwischen, ist irgendwo ein Gleichstromkreis dazwischen und dann sind die ans Netz angeschlossen. Und das heißt mit anderen Worten, das wird nicht automatisch dann mit ins Netz eingespeist, da muss ich dann schon gezielt was machen. Das ist alles kein Problem, weil die können alle einen Beitrag leisten, aber der ist natürlich sehr viel kleiner als der Beitrag, den bislang die Synchronmaschinen geleistet haben.
Das heißt, die Synchronmaschinen sorgen dafür, die großen Synchronmaschinen sorgen dafür, dass es sozusagen eine gleichmäßige Erzeugung gibt und eine gleichmäßige Bereitstellung von Blindleistung auch. Und jetzt mit den vielen kleinen Anlagen haben wir sozusagen eine Kakophonie an Erzeugungsanlagen. Und da brauchen wir jetzt zusätzliche Blindleistungskompensationsanlagen, die sozusagen wieder einen Gleichklang herstellen. Können wir das so ungefähr sagen?
Jein, weil wir müssen auch noch Folgendes mit berücksichtigen. Die meisten neuen Anlagen sind in dem Hoch- und Mittelspannungs- oder im Niederspannungsnetz angeschlossen. Und für die Blindleistung gibt es sowas wie, ich sage jetzt mal, Riesenhürden. Das ist wie beim Hürdenlaufen. Und jeder Transformator, der irgendwo dazwischen ist, wir hatten ja vom Saugkreis gesprochen, der saugt sich natürlich mit Blindleistung voll. Das heißt, wenn ich im Prinzip aus einer niederen Spannungsebene in eine höhere Spannungsebene Blindleistung transportieren muss, dann kann es passieren, dass da gar nichts ankommt, weil der Transformator sagt, oh, jetzt hast du mich aber schön gefüttert, ich gebe nichts mehr her davon. Andererseits sage ich mal, es ist nicht so einfach, über mehrere Spannungsebenen einfach so Blindleistungsübertragungsnetz zu schieben. So, das heißt, ich habe zwar sehr viele Anlagen, die meisten können aber nur einen ganz, ganz, ganz geringen Beitrag leisten zu dem, was ich an Blindleistung für die Kompensation im Übertragungsnetz selber brauche.
Ist es denn möglich, dass man dann solche Kompensationsanlagen irgendwo in Deutschland in die Pampa stellt und dort errichtet und sagt, jetzt haben wir hier 20 Stück, stellen wir da irgendwo mal hin, wo es niemanden stört und dann flutscht das wieder. Ist das so simpel?
Ganz so einfach geht es nicht, wie bei der Workleistung, um das mal so zu sagen, weil da gibt es natürlich schon einen gewissen regionalen Effekt.
Es gibt einen regionalen Effekt. Das heißt, in Gegenden, in denen es zum Beispiel viele erneuerbaren Anlagen installiert wurden und ins Netz einspeisen, braucht man dann auch regional dort in diesen Gegenden diese Kompensationsanlagen?
Na, nicht nur. Das hängt ein bisschen damit ab, wie stark so eine Leitung belastet ist. Und das hängt jetzt wieder mit der Besonderheit vom Wechselstrom zusammen. Weil, also wenn wir eine Freileitung sehen, das ist ja erstmal für jeden, der es sieht, ein totes Stück Metall. Aber dieses tote Stück Metall, das hat auch ein gewisses Leben. Na, wenn ich im Prinzip zum Beispiel an einer Seite von dieser Leitung einen Schalter einschalte und da eine Energie drauf gebe, dann fängt sich da an, ein elektrisches Feld zu bilden. Das heißt, die Leitung lädt sich auf und es entsteht eine Spannung gegenüber der Null. Das heißt, die wirkt wie so ein dicker, fetter Kondensator. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite den Schalter einschalte und da eine Maschine dranhänge und die Maschine bezieht Energie, dann fließt ein Strom durch die Leitung. Der Strom, der durch die Leitung fließt, der erzeugt aber ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld, was entsteht, das saugt einen Teil der Energie, die ich vorne bereitgestellt habe, saugt das wieder auf, um dieses Magnetfeld zu halten. Das Magnetfeld und das elektrische Feld, die sieht man normalerweise nicht. Du hast das vorhin so schön mit der Corona-Entladung. Wenn es stark neblig ist oder sehr kalt ist und regnet und sonst was, dann sieht man manchmal diese Felder. Das ist dann dieses blaue Züngeln, was da irgendwo stattfindet. Wenn dann im Prinzip dieses elektrische Feld und so ein paar leichte Durchschläge durch das elektrische Feld, durch dieses blaue Züngeln zeigt. Und die beiden Felder, die sind das Leben, was die Leitung hat.
Mhm.
Das heißt, die kann sich mal stark verhalten wie ein Kondensator, die kann sich aber auch stark verhalten wie eine Spule. Und das ist aber so eine Besonderheit von Wechselstrom.
Und dieses Leben, das klingt ja eigentlich ganz schön, dass es da so ein Leben gibt an der Freileitung oder in der Freileitung, aber es hat eben auch Auswirkungen auf die Transportfähigkeit.
Ja.
Bedeutet, es gibt dort das sind sozusagen Störgrößen in Form von Blindleistung, die wir gar nicht haben wollen, die dazu führen, dass weniger Strom übertragen werden kann. Dass die Leitung, sagen wir mal, verstopft ist im eigentlichen Sinne oder dass sie schneller überlastet ist. Und im schlimmsten Falle auch zusammenbrechen kann, wenn wir zu viel Blindleistung im Netz haben. Kann das sein?
Ja, wenn ich zu viel Blindleistung im Netz habe, dann passiert erstmal eins, die Spannung steigt immer mehr an. Und dann ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass das elektrische Feld, was sich bildet, so stark wird, dass es zu Überschlägen kommt.
Überschläge heißt von der einen Leitung zur anderen, also ein Funken.
Entweder von einer Leitung zur anderen oder was genau, oder vielleicht sogar noch schlimmer ist, von der Leitung auf den Strommasten. Über den Isolator, was dann auch dazu führen kann, dass der Isolator beschädigt oder ganz kaputt geht und dann habe ich so eine klassische Störung.
Oder ein Überschlag zum Trecker, der gerade unter der Leitung durchfährt.
Ja, ich glaube, wenn mal das passiert, dann hat entweder der Treckerfahrer was falsch gemacht, weil er irgendeinen Ausleger ausgefahren hat oder wir haben irgendwas falsch gemacht, als wir den Durchhang berechnet haben.
Okay, gehen wir mal im besseren Fall davon aus, ein Überschlag in den Masten, was schon schlimm genug ist. Das heißt, ja. In dem Falle gibt es ja eine Stromunterbrechung.
Das ist die eine schlimme Geschichte. Die
also zu viel Blindleistung führt zu hoher Spannung,
ja.
Risiko von Überschlägen und dann auch in der schlimmsten Folge dann eben Stromausfall. Die Leitung ist dann sozusagen tot.
Ja. Die andere Gefahr, die besteht, ist, dass die Blindleistung zu gering ist. Und im Prinzip die Spannung immer niedriger wird. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo die Leitung einfach deswegen auslöst, weil die Spannung zu niedrig ist. Und das ist ganz schlimm, weil das kann sich dann innerhalb von wenigen Sekunden in ganz Europa ausbreiten. Und dann haben wir tatsächlich einen Blackout.
Jetzt haben wir die Situation, dass diese großen Generatoren mehr und mehr aus dem Netz rausgehen, weil wir zunächst mal die Atomkraftwerke stillgelegt haben. Jetzt im nächsten Schritt die Steinkohlekraftwerke nach und nach aus dem Netz rausgehen und dann in Zukunft auch sogar die Braunkohlekraftwerke stillgelegt werden. Dann bleiben als thermische Kraftwerke mit großen Generatoren im Prinzip nur noch die Gaskraftwerke übrig. In Zukunft dann auch Gaskraftwerke, die mit Wasserstoff betrieben werden. Aber das ist jetzt ja noch Zukunftsmusik. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt als Netzbetrieb sozusagen, diese Blindleistung künstlich zu regulieren, erstmal künstlich bereitzustellen, aber auch eben zu reduzieren oder auch zu erhöhen?
Ja, wir haben vor allen Dingen zwei Möglichkeiten und von beiden Möglichkeiten machen wir jetzt schon Gebrauch, weil wir wissen ja, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass sich das Energiesystem verändert und wenn sich es verändert, dann müssen wir uns auch anpassen. Das eine ist, dass wir sagen, wenn jetzt ein großer Windpark oder ein großer PV-Park ans Übertragungsnetz rankommt, dass wir mit denen schon von vornherein vereinbaren, dass die dann auch in Zeiten, in denen sie zum Beispiel keinen Strom erzeugen, in der Lage sind, über ihre Konverterstationen uns Blindleistung zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht billig, Das kostet also Geld. Das hat auch größere Verluste als der klassische Betrieb in der Synchronmaschine, aber das hilft uns.
Jetzt wieder ganz laienhaft gefragt, die Sonne scheint ja nur tagsüber, der Wind weht auch nicht immer. Wieso können dann diese Anlagen sozusagen dauerhaft Blindleistung zur Verfügung stellen, also auch nachts?
Das hängt einfach damit zusammen, dass so ein Konverter, um betrieben zu werden, auch Strom braucht, Energie braucht. Und wenn eben die PV-Anlage nicht da ist, dann muss er den Strom eben aus dem Netz beziehen.
Also das heißt, man nutzt gar nicht den Strom aus der PV-Anlage, sondern benutzt eigentlich nur den Wechselrichter, der PV-Anlage vorgeschaltet ist. Der kriegt so ein bisschen Strom aus dem Netz und macht dann aus diesem bisschen Strom, wandelt er dann um in zum Beispiel in Blindleistung.
Genau. Und das Schöne ist, das ist sogar noch eine Win-Win-Situation für beide.
Inwiefern?
Normalerweise passiert ja Folgendes. Tagsüber ist die PV-Anlage in Betrieb, der Konverter, der da ist, der erhitzt sich, der wird sehr warm. Und die Nacht über ist ja kein PV-Strom da, dann schaltet der Konverter ab und dann passiert Folgendes, dann bildet sich Kondensat. Das heißt, Feuchtigkeit, also die vorhanden ist, die legt sich nieder. Wenn ich den nachts auch betreibe und behitze, dann bildet sich das Kondensat nicht mehr. Das heißt im Prinzip, das hat sogar noch positive Auswirkungen auf die Lebensdauer von diesen Konvertern.
Also das sind sozusagen eine Mitnutzung von sowieso bestehenden technischen Einrichtungen, also eben die Wechselrichter von PV-Anlagen. Aber ich hatte ja vorhin in dem Beitrag, haben wir es ja gehört, es gibt auch diese Anlagen, die etwas mysteriösen Namen haben, wie Stadtcoms oder grundsätzlich Oberbegriff sind Blindleistungskompensationsanlagen. Und die gibt es nur in der statischen und in der dynamischen Form. Brauchen wir beides oder können wir sagen, nur, wir brauchen nur dynamische, die statischen sind einfach unwichtig? Wie ist da so der Mix?
Ja, wir brauchen beides. Ne? Also diese Kompensationsanlagen, die gibt es ja schon sehr lange. Und die wurden in der Vergangenheit vor allen Dingen dort eingesetzt. Ich habe immer früher gesagt, das ist was für einen südamerikanischen Regenwald, wo ich im Prinzip sehr große Entfernungen zwischen Erzeugung und Verbrauch habe, mit sehr langen Leitungen, wo ich unterwegs irgendwas machen muss, damit im Prinzip die Spannung oben bleibt. Es gibt also zwei verschiedene Techniken. Das eine ist der klassische Kondensator, ich nenne es jetzt mal Kondensator. MSCDN nennt das die Fachleute. Mit so einem Kondensator kann ich im Prinzip die Spannung anheben, weil der bildet ein elektrisches Feld. Dann gibt es im Prinzip die klassische Drosselspule oder auch der Saugkreis, die im Prinzip Blindleistung aus dem Netz raussaugt. Das sind beides Techniken, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Die sind auch im Einsatz. Statisch deswegen, weil die kann ich einschalten oder ausschalten. Mittlerweile kann ich da auch ein bisschen regeln, aber nicht übermäßig viel. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante zur Spannungsregelung, die ich habe, sind die Transformatoren selber, indem ich nämlich das Übersetzungsverhältnis von der oberen Ebene und der unteren Ebene ändere. Das mache ich relativ einfach. Das ist so wie so ein Verhältnisregel. Ich habe oben 100 Wicklung, unten 200 Wicklung. Und wenn ich jetzt im Prinzip will, dass das Verhältnis von oben zu, oder andersrum, 200 oben, 100 unten, wenn ich das Verhältnis ändern will, der Spannung zu oben zu unten, dann mache ich unten nur noch 188 und um 199 und dann habe ich ein neues Verhältnis und dann ist die Spannung im Prinzip unten auf einmal niedriger und oben höher. Also das ist im Prinzip so der zweite Trick. Das ist übrigens auch eine gute Methode, wie ich dann doch in der Blindleistung aus dem Verteilungsnetz ins Übertragungsnetz bekommen kann, wenn ich nämlich diese Stufenstellung ändere. Und die dritte Variante ist tatsächlich, das ist jetzt die Luxus, ich nenne es jetzt mal Luxusvariante, auch wenn es keine Luxusvariante ist, weil die kann natürlich auch viel mehr. Das sind diese sogenannten SVCs oder Statcoms. Und die sind dann durchgängig regelbar. Also durchgängig regelbar, damit meinen wir als Elektrotechniker 360 Grad.
Also man kann rauf und runter regeln.
Das heißt, ich kann die sowohl, genau, ich kann hoch und runter regeln in Liefer- und Bezugsrichtung. Also egal, in welcher Richtung das Ganze ist. Und der zweite Vorteil daran ist, mit denen kann ich auch sehr, sehr schnell regeln. Ähnlich schnell wie ein Kraftwerk.
Schnell heißt in diesem Zusammenhang
dynamisch.
Minuten oder gehen wir da eher von Millisekundenbereich?
Da reden wir wirklich vom Sekundenbereich, also dynamisches Regeln sozusagen, wo diese Statcoms.
Und diese Anlagen, so eine Statcom, wenn wir auch mal jetzt in den entsprechenden Dimensionen denken, das ist ja auch nicht eine Anlage hier im Smartphone-Format, sondern.
Da sind wir wieder bei der Turnhalle von unserer letzten Runde. Die Turnhallengröße.
Das heißt, so eine Stadtcom besteht aus vielen, vielen Bauteilen. Was sind das für Bauteile, die da erforderlich sind?
Naja, das sind im Prinzip auch wieder regelbare Drosseln und regelbare Kondensatoren.
Also sind eine Mischung aus mechanischen und elektronischen Bauteilen letztendlich. Ja. Und du hast schon gesagt, das ist, dann sind wir wieder bei der Dimension der Turnhalle, aber diese Anlagen, werden die im Freien errichtet oder auch in Hallen?
Die sind im Regelfall auch Indoor, weil die ja auch sehr stark, erstmal machen die Lärm, muss man dazu sagen. Also so ein Saugkreis, da entstehen ja auch Oberschwingungen und werden wir die 50 Hertz ja nicht hören, also muss man schon sehr sensible Ohren haben. Wenn man so im 200-Hertz-Bereich oder 400-Hertz-Bereich ist und so eine Oberschwingung entstehen da ja auch, das kann man dann schon wahrnehmen. Entweder rein nur über Vibration, das ist noch das Einfachste, oder aber auch im Unterbewusstsein oder auch durch ein Brummen. Das ist der erste Punkt. Also wir wollen ja jetzt auch nicht eine Lärmverschmutzung machen damit. Und dann sind also solche Anlagen auch anfällig für Korrosion etc. Also da verschützt man sie dann auch.
Okay, vielen Dank, Klaus, für diese wirklich, wirklich, wirklich sehr tiefen Einblicke in das Innerste des Stromsystems. Also Blindleistungskompensation, das ist schon echt was für elektrotechnische Feinschmecker. Klar ist aber auch, und ich glaube, das ist durch die heutige Folge auch deutlich geworden, beim Umbau unseres Stromsystems in Richtung erneuerbare Energien kommt es nicht nur darauf an, ausreichend Strom zu haben und zu transportieren. Es kommt auch darauf an, den Transport so sicher wie möglich zu organisieren, damit der Stromfluss weiterhin stabil ist und es nicht unterwegs zu Stromausfällen kommt. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Klaus, dass du wieder dabei gewesen bist. Wie immer gilt, liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Schickt mir Anregungen, was ich anders oder besser machen könnte. Und ihr findet auch zu dieser Folge weitere Informationen in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, auf Wiederhören, für euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.